Wasserdialoge. Quellen der Regeneration. Der Podcast, der verbindet. Heute mit Robert Tulnick, Bürgermeister Wasserschutzgemeinde Fernitz-Mellach. Herzlich willkommen, Robert Tulnick. Schön, dass du heute da bist.
Christine, danke für die Einladung.
Ich freue mich voll, dass wir heute einen Wasserdialog miteinander führen. Wasserdialog, Quelle der Regeneration. Als erstes gleich einmal, das ist die Frage, die ich jedem stellen muss. Was ist dein Bezug zu Wasser?
Also ja, grundsätzlich bin ich gespannt, wo das heute hinführt. Sehr spannendes Thema. Mhm. Mein Bezug zu Wasser, ja, Wasser ist so vielfältig, haben wir überall. Von der Wiege bis zur Bahre. Und der Bezug ist automatisch gegeben. Die Frage ist immer, wie achtsam nimmt man das Thema überhaupt wahr?
Mhm. Das ist eine gute Frage, weil das ist auch der Grund, warum es den Podcast gibt. Ich habe einen sehr achtsamen Zugang zu Wasser, oder es ist einfach was, was mir sehr wichtig ist. Ich komme immer mehr drauf mit mehr Menschen. Je mehr Menschen ich rede, umso mehr Menschen sagen mir, dass ihnen Wasser auch sehr viel bedeutet. Jetzt hat sie aus vergangenen Wasserdialogen auch ergeben, dass sie den Wunsch gehabt habe, mit dir zu reden, auch in der Rolle als Bürgermeister von der Gemeinde Fernitz-Mellach. Und die Gemeinde Fernitz-Mellach ist eine Wasserschutzgemeinde. Und das ist mit ein Grund, warum du heute da bist. Aber zuerst hätte ich gern von dir noch zusätzlich zu diesem Thema Wasser einen kleinen Hintergrund, wie es dazu kommt, dass du jetzt da bist und da wirkst, wo du wirkst. Ja? Es hat sicher in deinem Leben Schlüsselmomente gegeben, wo du gesagt hast, in die Richtung möchte ich weitergehen oder bist vielleicht eher getrieben worden? Ich habe keine Ahnung, erzähl einmal.
Der Weg, ja, ist ein durchaus interessanter. Also das erste Mal, wo mir aufgefallen ist, dass mir Wasser fehlt, wie ich einmal nicht daheim geschlafen habe. Ich bin auf einem Bergbauernhof aufgewachsen und vor meinem Schlafzimmerfenster ist unser Bacherl vorbeigerunden, also unter Brunntrag steht eben vor dem Haus. Und da hat man Jahr und Tag immer das Wasser platscheln gehört. Und das Fenster offen war lauter und wenn es zu war, leiser. Der Bach hat da, oder das Bacherl hat da zu einem reißenden Gebirgsfluss werden können, wo dementsprechend die Schäden entstehen haben können. Und deswegen eben ja, das erste Mal, wie ich nicht daheim geschlafen habe, glaube ich, habe ich gemerkt, dass da was fehlt. Und vielleicht auch daher die Vertrautheit zum Wasser. Und wenn man in der Landwirtschaft aufwächst, hat man, glaube ich, zum Element Wasser einen grundlegend anderen Zugang, weil man ja das Wasser braucht, ob es jetzt auf der Weide ist, im Stall zum Kochen, sogar beim sengsten Wetzen braucht man Wasser, damit es schneit. Das ist mein persönlicher erster Kontakt mit Wasser, wie bei vielen anderen wahrscheinlich auch. Fischteich haben wir daheim gehabt. Eishockey spielen haben wir noch keinen am Teich. Mittlerweile wird es ja schwer gefroren. Aber das war der erst Kontakt mit Wasser und wie der Weg dorthin geführt hat, wo ich jetzt bin. Ich weiß nicht, ob ich das so beantworten kann, aber ich habe immer die Dinge gemacht oder das Glück gehabt, die Dinge machen zu können und zu dürfen, die mich interessiert haben. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt die Lebensgeschichte erzählen sollte, aber das Erste, wie ich weggegangen bin von daheim, oder in die Weite geschweift bin, nach Graz zumindest, war Beschäftigung im Schlachthof Graz. Und das war insofern interessant, weil ich quasi die Wertschöpfungskette der Landwirtschaft bis in die Tiefe weiterverfolgen wollte. Das war schon ganz spannend, was mit dem, was so in der Landwirtschaft produziert wird, also in dem Fall eben Tiere und Fleisch, dann passiert. Und wenn man dort dabei sein kann, dann kriegt man vielleicht so eine grundlegende Sicht auf die Dinge, wie das ganze Radl funktioniert. Also auf der einen Seite war ich aus Sicht der Produktion, aus Sicht der Urproduktion ausgebildet. Und auf der anderen Seite habe ich dann mit dem Produkt Fleisch bis zum Endkunden zu tun gehabt und was dazwischen alles passiert, das ist ja hochinteressant und diese komplexe Wirtschaft, wo das Wasser auch immer wieder eine Rolle spielt, ist vielleicht, also diese Erfahrung ist vielleicht Grund dafür, dass ich jetzt dort bin, wo ich bin.
Mhm. Also die Erfahrung, weil das wäre jetzt auch das Erste, was ich dich gefragt hätte und du hast das Gott sei Dank gleich auf diesen Punkt eingegangen, dass du mal von daheim weggegangen bist, von diesem Bergbauernhof, was du zuerst so idyllisch erklärt hast, dass da geplätschert hat und du hast das Wasserplätschern gehört, ich stelle mir das so entspannend vor. Und dann bist du nach Graz gekommen und hast dort im Schlachthof gearbeitet. Wie alt warst du da ungefähr?
22, 23.
Mhm. Und was war der Beweggrund, dass du da dann gesagt hast, du gehst von daheim weg nach Graz?
Naja, das Ziel, mein erstes Ziel war, ich wollte einmal LKW fahren.
Mhm.
Und da ist ein Posten ausgeschrieben gewesen im Schlachthof Graz und da habe ich dann eben Fleisch geführt und bin dann auch zu den ganzen Einkäuferkämpfer, Rewe, Spar und Co. zugestellt und dann eben nach dem Fernfahren und Anführungszeichen, wo ich auch viel sehen haben dürfen, wie es in anderen Ländern funktioniert, auch in dieser Branche in Europa, war ich dann fix beim Kalbfleischbetrieb im Schlachthof beschäftigt.
Mhm.
Und das war auch sehr lehrreich. Also übers LKW fahren, bin in den Schlachthof gekommen und genau. Und dann haben sie schon die nächsten Schritte ergeben.
Mhm. Ja, du hast ja vorher gesagt, das Wasser hat da öfter eine Rolle gespielt in deiner Tätigkeit und wahrscheinlich sind da einige Grundlagen oder Gründe entstanden, warum du jetzt da bist, wo du bist. Meinst du jetzt von deiner Tätigkeit her und von den Erfahrungen her, die du gemacht hast und dass du gewusst hast, in einer gewissen Weise wieder was bewirken? Oder meinst du jetzt einfach von deinem Werdegang her, dass du nach Graz gekommen bist und heute in der Steiermark geblieben bist? Hat es da Erfahrungen gegeben, wo du sagst, das sowas, weiß ich nicht, wenn mir sowas passiert, dann möchte ich genauer hinschauen, da möchte ich was verändern oder da habe ich Anliegen?
Das ist wahrscheinlich so, im Detail kann man das nicht, kann ich das jetzt nicht erklären.
Mhm.
Aber grundsätzlich wird schon so sein, dass Erfahrungen zu nächsten Schritten motivieren.
Ja.
Oder vielleicht im Unterbewusstsein Bewusstsein Ziele definieren lassen. Auf alle Fälle nach dieser Erfahrung, auch noch im Bereich der Landwirtschaft, habe ich einen Posten angenommen beim Kompost- und Biogasverband, beim Steiermark, als Geschäftsführung. Und das war irrsinnig interessant, vor allem was die Biologie betrifft oder die Stoffflüsse. Ich war dann in der Apfelwirtschaft für Experte schlussendlich für die ganze Biomassebehandlung, Apfelbehandlung im biologischen Bereich und da in der Abwasserwirtschaft.
Mhm.
Wo wir wieder beim Wasser werden.
Ja.
Bei der Kompostierung, ohne im Wasser, können die Bakterien keine Biomasse umbauen und das wird auch nicht funktionieren. Und parallel dazu habe ich mich schon selbstständig gemacht und das ist jetzt wirklich, steht im direkten Zusammenhang mit Wasser.
Mhm.
Ich habe mich mit Wasserbelebung oder mit Energiespeicherung im Wasser beschäftigt und da habe ich heute auch was mitgebracht. Ich habe mich seitdem auch nicht mehr so intensiv mit Wasser beschäftigt wie damals, aber da war ich 2001 aus eigenem Antrieb bei einem Wassersymposium in Luzern in der Schweiz.
Okay.
Das war hochinteressant und ich habe leider meine Lesebrille nicht mit, aber da vielleicht uns die Vortragenden.
Ich habe leider meine Lesebrille. Aber wir werden das in den Shownotes aufführen. Aber du meinst, das sind sehr bekannte Namen bei den Vortragenden dabei. Also ich habe da jetzt gerade ein Cover von einer, ist das ein VHS?
Hast du noch einen Videorekorder?
Nein, ich habe leider keinen mehr, aber ich finde es das super, dass du das mitnimmst. Und deswegen möchte ich das jetzt gerade für die Hörer und Hörerinnen erklären. Also der Robert hat ein VHS mit und über diese Veranstaltung, über diesen Kongress war das jetzt, hast du gesagt?
Ein Wasserkongress, ja, Wassersymposium.
Wassersymposium.
Und das Thema war eben Klangbilder, die Wasserkristalle aufnehmen können.
Oh.
Und mein Zugang war eben, ich weiß nicht mehr genau, wie ich dazu gekommen bin, aber da ist darum gegangen, eben Produkte auf den Markt zu bringen, die das Wasser durch Informationstransfer positiv beeinflussen können. Es gibt nach wie vor so Wasseraufbereiter, die ja verkauft werden.
Mhm.
Und da wollte ich dem Ganzen eben auf den Grund gehen, warum das überhaupt funktionieren kann.
Mhm.
Ich habe auch in der Praxis etliche Versuche gemacht mit diesen Geräten,
mhm.
wo die Funktion wirklich beeindruckend war. Und bei diesem Symposium, unter anderem der Alexander Lauterwasser, war ein Vortragender. Und jeder, der sich mit Wasser beschäftigt, wird da den Herrn Emoto kennen. Und
ja.
Den habe ich live gesehen.
Oh, wirklich?
Ja, das,
ja,
war, super. Das war wild spannend.
Mhm.
2001 war ich, wie alt war ich da? 26. Ja.
Mhm. Robert, was das du da gerade für cool. Schätze hervorholst.
Ja.
Ja, und? Also.
Das Nein, da hat man Wasser bespielt mit den unterschiedlichsten Melodien und dabei auch festgestellt, kurz zusammengefasst, dass es positive Schwingungen gibt, die sich abbilden lassen im Kristall, oder negative, je nachdem, mit welcher Frequenz die Kristalle bespielt werden. Und das lässt sich dann auch direkt übertragen. Rein logisch für mich, weil der Mensch oder das Tier bestehen ja zu 80% aus Wasser oder mehr sogar. Und daher ist die Energien, mit denen wir zu tun haben, ob es jetzt Menschen sind oder technische Natur, wirken sie natürlich auf den Körper aus und spüren, wenn wir sie in unserem Wohlbefinden.
Mhm. Mhm.
So nebenbei.
Wenn du dich da so genau damit beschäftigt hast, also da habe ich jetzt eine kurze Frage, die mir immer wieder unterkommt, wenn du jetzt sagst Energie, kann ich da dann auch von Frequenzen sprechen, die da im Wasser gespeichert werden und das so sozusagen dann sich in unserem Wohlbefinden wieder zeigt?
Das kann ich da im Detail nicht beantworten, ja. Da bin ich nicht der Experte. So vereinfacht dargestellt, positive Menschen, positive Energien tun da gut und negative tun da weniger gut.
Mm.
Das weiß ich aus meiner Erfahrung. Beschreiben, also in die Tiefe beschreiben kann ich es nicht.
Ja, und das ist Energiefeld, weil du gemeint hast, wir bestehen auch zu 80%, oder wo da genau die Fakten sind, das kann man sicher nachlesen. Dass wir sozusagen dieses Energiefeld dann sozusagen ausstrahlen über das Wasser, aus dem wir sind.
Ja, ich denke, nachdem das mit Musik funktioniert und das bildlich dargestellt werden kann, und das ist ja nur eine Theorie, aber ein Kristall, das positiv wirkt auf einen und mit positiver Musik bespielt worden ist, und im Gegensatz dazu ein negativ erscheinendes Kristall, da muss einen Zusammenhang geben.
Mhm.
Und man kennt es ja auch in der Biologie mit den Chromas. Das ist dasselbe Prinzip. Chromatographie, hast du davon schon was gehört?
Erzähl mal.
Da werden Eigenschaften eines Produktes verbildlicht.
Mhm.
Und dann kann man ablesen, ob das jetzt positiv ist oder negativ. Da wird in einem Chromapapier wird eine verdünnte Flüssigkeit von dem Produkt aufgesaugt.
Mhm.
Und da entsteht dann ein Bild, so Art wie ein Schneekristall.
Mhm.
Und Menschen, die sich damit auseinandersetzen und das machen, solche Chromatogramme, die können dann daraus ablesen, welche Qualität das Produkt für den Menschen hat oder generell.
Mhm. Von welchen Produkten reden wir da?
Das gibt es so in der Qualitätssicherung. Also es gibt da beim Chroma noch eine Norm, die ist einmal in den 70er Jahren geschrieben worden für die Kompostierung.
Mhm.
Im Kompostbereich wird es angewendet. Wer kennt, die Familie Lübke hat das in Österreich oder weltweit etabliert.
Mhm.
Und im Lebensmittelbereich gibt es Institute, die das machen, aber welche Produkte da jetzt wirklich chromatografisch qualitätsgesichert werden, das weiß ich nicht. Ich habe nur mal gelesen, auf ein mexikanische alkoholische Getränke, da hat es einmal Chromas gegeben. Aber da bin ich jetzt nicht up to date.
Ja, nein, das macht überhaupt nichts. Es hat mich jetzt nur in etwa interessiert, wo du da damit in Berührung gekommen bist, die mexikanischen Getränke.
Ich habe es gemacht bei dir bei der Kompostierung.
Genau, genau. Darauf wollte ich auch hinaus. Das heißt, du bist da in der Zeit ja in dem Bereich tätig gewesen oder und hast dich selbstständig gemacht? Warst selbstständig
parallel,
in dem Wasserbereich?
Ja. Ich war 20 Jahre beim Kompost- und Biogasverband. Zuerst in der Steiermark und dann auf Bundesebene. Und ja, bei der Kompostierung, also das war fachlich mein Hauptthema, dreht sich ja auch sehr viel um Wasser.
Ja.
In Österreich haben wir da nicht wirklich ein Problem. Aber in Südeuropa oder in wasserärmeren Gegenden, die brauchen das Wasser nicht. Oder da ist es dann schwieriger zu kompostieren, weil eben weniger Wasser vorhanden ist zum Bakterien tränken.
Das hast du vorher schon kurz erwähnt, weil, also man braucht Wasser, dass das überhaupt diese chemische Reaktion oder was ist das, stattfinden kann oder tränken?
Die Bakterien, also die Mikrobiologie, die
ja
Biomasse umbaut von Rohbiomasse zu Kompost,
ja,
braucht eben Wasser. Also ohne Wasser können sie nicht arbeiten. Eine gewisse Temperatur, wo sie sich vermehren können. Und Wasser eben. Ohne Wasser funktioniert das nicht.
Ja, verstehe. Und das ist in den südlichen Ländern. Und wie helfen Sie die dann, wenn man zu wenig Wasser hat? Kann man sie da helfen? Kann man sie nicht helfen?
Ja, ohne Wasser wird's nicht funktionieren. Also du brauchst das Wasser dazu.
Du brauchst das definitiv. Das heißt, das ist echt ein Beispiel, da geht es nur mit Wasser.
Ja, ohne Wasser kein Leben.
Ja.
In der Kompostmiete nicht.
Ja.
Und da habe ich auch viel erleben dürfen, weil wir europaweit engagiert waren als Kompostverband. Oder bis hin zu Wüstenbegrünungen, wo wir beteiligt waren. Ein schönes Beispiel, was auch in der Steiermark immer wieder diskutiert werden, nachdem der Herr Abulesch, ein waschechter Steirer ist, also in Seckem.
Ja.
Und in diesen Wüstenbegrünungen. Und die haben zum Beispiel das Erste, was sie gemacht haben, nachdem sie die Wüste gekauft haben oder das Land, eine Kompostieranlage errichtet. Also Rindviecher gekauft und eine Kompostieranlage baut und mit diesem Kompost die Wüsten begrünt oder lebendig macht. Und wie man jetzt sieht, hat das ganz gut funktioniert.
Ja, das heißt, das ist quasi die Basis für dieses Projekt, dass das so wachsen hat können. War das damals in den 70er Jahren ungefähr? Oder wann ist das entstanden?
Oder ja, später? Ich glaube Anfang der 80er Jahre.
Anfang 80er Jahre.
Ja.
Okay. Ja, Seekem, das ist natürlich ein Projekt, das ist ein Vorzeigebeispiel, wie man sozusagen Wasser oder wie man Wüsten begrünen kann. Aber es ist ja ein sehr komplexes Projekt.
Es ist ja irrsinnig vielfältig. Im Mittelpunkt steht der Mensch.
Ja.
Das spürt man auf allen Ecken und Enden. Aber es ist ein soziales, sozial-ökologisches Vorzeigeprojekt.
Sozial-ökologisch, okay.
Da passt alles recht gut zusammen.
Warst du schon dort?
Ja. Ja. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich habe einmal so eine Agrarreise organisiert nach Ägypten. Da war ich mit. 2011, glaube ich, oder 10. Das war sehr spannend. Damals, wie die Heliopolis-Universität eröffnet worden ist, ich glaube, das war 2011. Und das ist eine Uni, die von Seekem getragen und da geführt wird. In Kairo.
In Kairo. Und wie weit ist dieses Seekem-Projekt dann von Kairo entfernt? Das weiß ich eigentlich gar nicht, weil dort war ich noch nicht.
Ja, das kann ich da eine halbe Stunde mit dem Bus oder
okay.
so.
Okay.
Entfernung kann ich da nicht sagen.
Na, in etwa, das ist schon eine Vorstellung, weil Ägypten ist ja doch sehr langgezogenes Land.
Nein, es ist in der Nähe von Kairo. Ich glaube, östlich, südöstlich von Kairo. Mhm.
Ja, also das ist, kann ich mir vorstellen, dass es eine faszinierende Reise war und da sicher viele interessante Einblicke, du sicher viele interessante Einblicke gewinnen hast können, oder? Mhm. Ich war auch vor nicht allzu langer Zeit in Ägypten, aber nicht in Sekem, aber ich finde ja schon allein faszinierend, wenn man den Nil verfolgt. Ja. Und wie offensichtlich das dort ist, was das Wasser mit der Erde macht oder welche Kraft Wasser jetzt zum Beispiel hat, aber natürlich im Zusammenspiel mit allen Elementen. Und
ja, und wie viel politische Kraft Wasser hat.
Und wie viel politische Kraft
Wasser hat. Das ist gerade im Kontinent Afrika in vielen Bereichen ein Riesenthema. Oder wir sehen es auch in Südamerika, wo mit Wasser Politik gemacht wird.
Mhm. Was hat dich am meisten beeindruckt bei diesem Besuch in Sekem oder was ist für dich am meisten hängen geblieben oder was du mitnehmen kannst?
Das sind so viele kleine Dinge.
Mhm.
Also am tiefgreifendsten ist das Miteinander der Menschen.
Mhm.
Wie im Betrieb, und der Sekem ist ja ein Riesenbetrieb mit unterschiedlichen Branchen, die sie bedienen.
Mhm.
Ja, wie ein Riesenbetrieb so fair und auf Gemeinwohl orientiert geführt wird oder geführt werden kann. Das war schon ziemlich beeindruckend, obwohl man da ja nur das oberflächlich betrachten kann, aber das große Ganze gibt dem Ganzen offensichtlich recht. Und die haben auch viele Vertragsbauern, die für Sekem produzieren in den Oasen.
Mhm.
Aber da ist ein Bild wirklich hängen geblieben. Diese in den Oasen, die liegen ja tiefer wie der Nil, sonst hätten sie ja kein Wasser, aber sind halt relativ weit weg vom Nil.
Ja.
Und dort gibt es Wasserhebeanlagen bei dem Kanalsystem, wo die Kleinbetriebe oder die Felder alle versorgt werden und die Dörfer.
Mhm.
Und diese Hebesysteme, die haben die Römer seinerzeit errichtet.
Mhm.
Die sind teilweise 2000 Jahre alt und funktionieren genauso, wie sie damals gebaut worden sind.
Wahnsinn.
Das ist echt spannend.
Mhm.
Und natürlich die Menschen in Ägypten, also die Landwirte dort in den Oasen, die Großzügigkeit, die Gastfreundschaft. Das war beeindruckend, ja.
Mhm. Das heißt, ja, einerseits das habe ich auch wirklich kennenlernen dürfen in Ägypten, diese Gastfreundschaft und dieses Miteinander. Aber diese Hebesysteme, da muss ich jetzt noch einmal nachfragen, da habt ihr gesehen vor Ort, wie das funktioniert?
Kann man,
Wie groß von der Dimension her, kann man sich das vorstellen?
Nein, da geht es um einen halben Meter weiß, dass das Wasser ankommen wird über ein Wasserradl,
was
antrieben wird durch die Fließgeschwindigkeit vom Kanal.
Ja.
Und auf dem Wasserrad sind so Schöpfer montiert, vereinfacht gesagt.
Mhm.
Die schöpfen währenddessen, dass es dreht, eben das Wasser in den nächsten Kanal rein, der einen halben Meter höher liegt.
Mhm.
Also ganz simpel.
Ja, simpel.
Aber ich sehe in deinen Augen, du kannst das jetzt nicht wirklich vorstellen.
Doch, ich kann mir es voll gut vorstellen. Meine Augen sind eher so, wow, simpel und effizient und eher der Gedanke, das könnte man sicher für öfter nur ganz einfach wo einsetzen.
Ja, das gibt es auch. Nach wie vor wird es auch in der Landwirtschaft eingesetzt.
Mhm.
Diese Bewässerungssysteme, auch wenn wir es dort gesehen haben, die sieht man in Südtirol nach wie vor, in den Obstgärten, wo die Berge bewässert werden.
Mhm.
Wo die Gebirgsbäche oder die ganz gleichen Systeme habe ich sogar in Tansania gesehen. Am Hang des Kilimandscharo, da ist ja rundherum Urwald und auch landwirtschaftliche Produktion.
Mhm.
Und da gibt es auch Bewässerungsgräben mit ganz minimalen, leichten Gefälle, die kilometerweit den Hang entlang hin und her gehen. Und das ist sehr alt, dieses System oder diese Systeme. Und die funktionieren nach wie vor.
Ja. Mhm. Ja, interessant.
Abgeschweift.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur, während du vorher gesagt hast, jetzt mit Südtirol, wollte ich jetzt noch mal ganz kurz auf deinen, wo du aufgewachsen bist, auf den Ort zurückkommen, weil wenn du sagst, du bist auf einem Bergbauernhof aufgewachsen.
In Oberwölz, ja.
In Oberwölz.
In Klein, genau genommen am Eselsberg.
Am Eselsberg.
Das steht mein Elternhaus, mhm. Hof und Betrieb.
Mhm. Und das war aber für die kein Thema, dass du das übernimmst?
Aber war auch mal ein Thema, mhm. Aber es hat sich dann anders ergeben.
Hat sich anders ergeben, ja. Und dann hast du vorher noch was anderes erwähnt, nämlich dass Wasser auch sehr politisch ist, also das Thema Wasser. Und da kommen wir jetzt einfach mal wieder nach Fernitz zurück. Da möchte ich dich jetzt doch einmal kurz fragen, weil ich habe ja schon mit Stefan Kurzmann zum Beispiel geredet über die Wasserschutzbauern, mhm. Und er hat einiges erzählt über Bodenverbesserung, Humusaufbau und was so der Gedanke ist der Wasserschutzbauern, dass man natürlich Landwirte teilweise unterstützen will oder größtenteils unterstützen will, dass es um einen Bildungsauftrag geht. Sehr, sehr viele Bereiche, wo die Wasserschutzbauern tätig sind. Aber für mich war da dann sofort dieser Zusammenhang Fernitz, Wasserschutzgemeinde. Und da gibt es ja auch diesen politischen Aspekt, die Perspektive, deine Sicht zum Beispiel. Was kann die Gemeinde dazu beitragen, dass man, Wasserschutz ist jetzt so ein sehr großer Begriff, dass man Wasserschutz betreibt. Ich sage es jetzt aber trotzdem einfach mal so, weil ich bin mir sicher, du hast da sofort irgendwelche Assoziationen damit. Nicht irgendwelche, sondern klare Assoziationen mit dem Thema Wasserschutz und der Gemeinde.
Ja, das ist ein bisschen vielfältig, aber,
mhm.
aber oder auch relativ einfach.
Ja.
Also wenn ich die Wasserpippen aufdrehe und ich lasse mir ein Glasl mit Wasser voll an und ich trinke das dann, dann will ich ein gutes Wasser trinken, das gesund ist, das nicht verunreinigt ist, das nicht beaufschlagt ist mit Mikroplastik, das mhm. frei ist von unnötigen Nährstoffen, das frei ist von Giften. Und das ist die Erklärung dafür, warum die öffentliche Hand sich sehr breit mit dem Thema Wasser beschäftigen muss.
Mhm.
Also wir sind ja verantwortlich auch für die Wasserversorgung, für die Trinkwasserversorgung. Gleichzeitig hat die Gemeinde oder die öffentliche Hand die Verantwortung übernommen, das Abwasser abzuleiten, sauberes, geklärtes Wasser in die Mur weiterzuleiten,
mhm.
und die Stoffe, die eben nicht ins Wasser gehören, dass man die in der Kläranlage rausbringt. Ja, mit dem Zweck, sauberes Wasser wieder in den Kreislauf zurückzuführen.
Mhm.
Also da trägt die öffentliche Hand oder die Gemeinde schon eine Riesenverantwortung. Teil 2 zum Thema Wasser ist das Wasser, das vom Himmel kommt,
mhm.
und dann über die Bäche durchs Gemeindegebiet rinnen oder über die Felder. Und da können auch Probleme entstehen. Jetzt noch nicht einmal abhängig davon, ob jetzt der Niederschlag hoch ist oder weniger hoch, sondern wie der Boden in der Lage ist, das Wasser aufzunehmen oder wie die Flächen bewirtschaftet sind, damit das Wasser sich nicht irgendwo konzentriert, ja, im Boden wegschwemmt und abrennt.
Mhm.
In Bereiche, wo der Boden nichts verloren hat. Und dann sind wir bei den Wasserschutzbauern. Das war der Gedanke, eben Landwirte als öffentliche Hand dabei zu unterstützen, die Flächen so zu bewirtschaften, dass eben die Erosionen vermieden oder möglichst gering gehalten werden können.
Mhm. Das ist jetzt das, was du bezeichnet hast, als dass der Boden nicht wo ist, wo er eigentlich nicht hingehört. Habe ich das so,
ja,
richtig verstanden?
Genau.
Also, dass er sozusagen nicht weggeschwemmt wird oder genau diese Masse vom Boden, die wir eigentlich brauchen, um fruchtbares Land zu haben, dass das nicht irgendwo hingeschwemmt wird, wo es dann...
Ja, man braucht einerseits den Boden für den Boden,
ja,
oder für die Landwirtschaft und nicht eben im Keller oder auf der, genau, Straße oder im,
mhm,
Straßenkram.
Mhm.
Oder in der Mur. Einen gewissen Anteil braucht man in der Mur, aber...
Mhm.
Das ist nicht der Sinn der Übung, dass der Boden weggeschwemmt wird.
Mhm. Nein. Wenn ich jetzt sage, Wasserschutzgemeinde, ich habe jetzt schon einige Gespräche geführt zu ein paar Themen, die du jetzt angesprochen hast. Und da geht es natürlich, man kann sagen, es geht darum, dass man sich informiert, dass man weiß, was man machen kann, dass es nicht passiert. Es geht auch darum, für jeden Einzelnen Verantwortung zu übernehmen und zu schauen, wo kann ich was beitragen, dass sozusagen das Wasser geschützt wird. Ich bleibe jetzt wirklich wieder bei diesem einfachen Begriff, bei diesem allgemeinen Begriff Wasserschutz. Und da sind auch Wünsche geäußert worden, Ideen schon vorgestellt worden. Wie ist das aus deiner Sicht jetzt als Bürgermeister mit den Erfahrungen, die du jetzt schon erzählt hast, weil du kommst ja da wirklich aus Bereichen, die dir jetzt in deiner Tätigkeit sehr viel helfen, weil du sehr viel Einblick bekommen hast in gewisse Bereiche. Was würdest du als Bürgermeister sagen, ist essentiell gerade, wo es wichtig wäre, dass wir hinschauen, wenn es jetzt wirklich konkret um Wasserschutz geht?
Naja, auf alle Bereiche gleichzeitig, die ich gerade aufgezählt habe.
Ja.
Überthema in dem Bereich ist der Schutz der Umwelt.
Mhm.
Vor Einträgen, die dem Wasser nicht gut tun.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Also der Schutz vor Schadstoffeinträgen mhm. im Boden mhm. und ins Wasser.
Mhm.
Das ist die oberste Priorität.
Mhm.
Da haben wir noch viel vor uns. Viele Aufgaben.
Da haben wir viele Aufgaben vor uns. Wo hast du da Möglichkeiten anzusetzen? Oder?
Wir haben die Möglichkeiten. Ein lässiges Beispiel ist zum Beispiel die Regenwasserableitung über den Kanal.
Mhm.
Der Kanal funktioniert so, dass das Schmutzwasser wird in die Kläranlage transportiert. Da wird das Ganze geklärt. Und das geklärte Wasser kann man rückleiten in die Mur,
mhm.
wo dann der Rest der organischen Belastung abgebaut werden kann.
Mhm.
Und die Organik, die herausgefiltert wird und die Schadstoffe, die sind dann im sogenannten Klärschlamm und der kann dann weiterverwendet werden.
Mhm.
Entweder kompostiert oder eben bei größeren Kläranlagen wie bei unserer geht es in die Verbrennung.
Mhm.
Und wenn ich das Regenwasser mit einleite in den Kanal, dann habe ich mehr verschmutztes Wasser
mhm.
und mehr Wasser, das schlussendlich in die Mur geht, zwar alles mit einem gleich geringen Schadstoffgehalt, aber in Summe ist es mehr. Und das Regenwasser gehört im Sauberwasserkreislauf gehalten und darum bauen wir aktuell Regenwasserkanäle oder haben wir Rückhaltebecken
mhm.
Gebaut. Und wo eben einige Hausbesitzer keine Freude haben, also wir schauen auch, dass das Regenwasser nicht mehr in den Kanal abgeleitet wird. Also das sind teilweise Umbaumaßnahmen erforderlich.
Mhm.
Das ist ein Beispiel. Das andere bei der Trinkwasserversorgung geht es auch um den Schutz der Flächen des Bodens.
Mhm.
Dass eben das Wasser, was wir fördern, das Grundwasser oder Quellen, dass das sauber ist. Ja, und das dritte überdrüber Thema ist, dass wir als Gesellschaft versuchen zu vermeiden, Kontaminationen in die Luft oder in den Boden so gering wie möglich zu halten.
Ja. Das heißt, das ist jetzt allgemein das Klimaschutzthema oder das letzte, das du jetzt erwähnt hast? Oder was kann ich mir darunter vorstellen, wie wir das versuchen?
Ja. Also alles, was wir in die Umwelt ausgetragen.
Mhm.
Nehmen wir das Thema Mikroplastik.
Ja.
Wo es sehr viele Forschungen gibt. Mittlerweile und wo das Bewusstsein zumindest in Fachkreisen da ist, dass man da wirklich viel tun müsste oder mehr tun müsste. Und nicht beim Konsumenten, was die Abfalltrennung betrifft, sondern da muss man vorher ansetzen. Das sind politische Entscheidungen und Herstellerverantwortung ist da gefordert.
Mhm.
Als Beispiel, wir haben in Österreich ca. 7000 Tonnen Reifenabrieb. Diese 7000 Tonnen findet man dann teilweise oder findet man überall wieder in Österreich,
mhm.
vom Glockner Gletscher angefangen bis zur Mur. Und das sind Stoffe, wo Anstrengungen unternommen werden, dass wir es aus dem Kreislauf rausbringen.
Mhm.
Aber da haben wir noch viel Arbeit vor uns.
Mhm.
Oder auch im chemischen Bereich unzählige chemische Verbindungen, die sehr leicht und gerne übers Wasser transportiert werden und dann schlussendlich auch im Menschenblut gefunden werden können. Das muss die oberste Priorität sein in Zukunft, um das Wasser sauber zu halten.
Ja, und ich, was für mich da jetzt auch interessant ist, ich habe jetzt bewusst manchmal gefragt, was du machst. Ich weiß schon, es ist letzten Endes, geht es um das Wir und du betonst das auch in deinen Ausführungen. Und das finde ich auch voll schön, wenn du jetzt sagst, wir, wen kann das betreffen? Es braucht ja Synergien, es braucht Zusammenarbeit. Da müssen viele Dinge zusammenspielen, dass man da wirklich was bewegen können, oder? Viele Elemente und Faktoren.
Ja.
Wo ist da das Wir?
Unser System funktioniert ja deswegen, weil es Menschen gibt, die in unterschiedlichsten Bereichen Verantwortung tragen. Das fängt an bei mir daheim mit meinem eigenen Komposthaufen oder welche Energie oder wie viel Energie ihr für was verbraucht, nur zum Beispiel, und geht hin bis zu den Entscheidungsträgern in der Industrie oder auf europäischer Ebene, wo die Rahmenbedingungen festgelegt werden.
Ja.
Und wenn die Politik oder die Entscheidungsfindung ein bisschen mehr gemeinwohlorientiert und in Richtung Umweltschutz, weil das ist unser Lebensraum, das ist in die Player auf der Börse oder in der wenn es um die Kriegspolitik ist, relativ wurscht. Dort müssen die Entscheidungen Richtung Gemeinwohlökonomie und Umweltschutz gehen. So wie es wir, glaube ich, in der Gemeinde praktizieren. Es sind viele kleine Schritte, aber das große Ganze sollte uns helfen, dass wir auf einem sauberen Planeten leben dürfen.
Ja, es gibt dazu nämlich interessanterweise einen Wasserdialog zu dem Thema Gemeinwohl. Und deswegen finde ich auch schön, dass du das ansprichst, weil mich dann schon interessiert, wie die Gemeinde, was die Gemeinde da, welche Schritte von der Gemeinde gesetzt werden können, dass wir mehr in die Richtung Gemeinwohl oder Gemeinwohlökonomie uns bewegen.
Ja, das ist auch vielfältig und der Bürger gespürt oft oder gespürt das gar nicht mittelbar, sondern vielleicht unmittelbar. Aber unsere jüngsten Projekte im Energiebereich sind, dass wir es gemeinsam als 6-Gemeinde-Kooperation erneuerbare Energiegemeinschaft gegründet haben und so für die Gemeinden Geld sparen und auch die Investition in grüne Energien motiviert haben. Und das kommt ja schlussendlich dann auch dem Gemeinwohl und der Gemeinde zugute. Das Zweite ist, dass wir die Opferwirtschaft effektiver gestalten wollen. Da sind wir auch wieder wir 6 Gemeinden, was wir gemeinsam einen Ressourcenpark errichten wollen. Da sind wir gerade in der Planung. Das sind nur 2 Beispiele, was man als Gemeinde oder als Bürgermeister in Richtung Gemeinwohl machen kann. Wir versuchen zu fördern den regionalen Einkauf oder die regionalen Betriebe. Ja, es ist, viele Dinge passieren im Kleinen und im direkten Austausch. Also es geht, das Miteinander ist, glaube ich, die Grundlage.
Ja, auf jeden Fall. Also, und ich finde das super, dass du das jetzt mit mittelbar und unmittelbar erwähnt hast, weil ja das genau also eine wichtige Sache ist auch, was das Gemeinwohl angeht, dass gewisse Dinge einfach noch nicht sichtbar sind, aber es wird daran gearbeitet oder gewisse Dinge dürfen sie erst sagen oder Ergebnisse zeigen sie vielleicht erst nach einer gewissen Zeit. Also es braucht ja, wenn man Maßnahmen setzt, sagen wir mal, es gibt Kooperationen, so wie zwischen Gemeinden, braucht es einfach ein bisschen Zeit, Geduld, bis man das dann auch wirklich sieht, was draus wird. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo wir auch gerade sind und wo wir uns gerade bewegen, weil wir doch sehr viel Bewusstsein haben in unserer Gesellschaft, es gehört was gemacht. Wir hätten vielleicht manchmal gern, dass schnell was passiert und dass man Ergebnisse sieht, aber ich glaube, das spürt es gerade einfach nicht. Es braucht einfach durch die Komplexität, die du auch gerade erwähnt hast, gutes Zusammenspiel, klare Schritte, eins nach dem anderen, dass auch wirklich was Gutes daraus entstehen kann, oder?
Ja, und schlussendlich das Tun. Also wir, die Bequemlichkeit verleitet uns Menschen schon dazu, dass man, wenn wir spüren, dass was zu verändern wäre, dass wir uns gerne in sozialromantische, philosophische Diskussionen begeben. Aber am Ende des Tages brauche ich nur kleine Hebel in Bewegung setzen. Das sind Entscheidungen, die natürlich auch oft Mut erfordern. Mhm. Weil jede Entscheidung, die Auswirkung hat, wirkt sie unterschiedlich aus. Mhm. Auf positiv, auf anderen weniger positiv. Mhm. Aber das Risiko muss man eingehen. Das ist im Kleinen genauso wie im Großen.
Ja, auf jeden Fall. Danke auch für diesen Hinweis. Da bist du ja genau in dem Bereich, über den ich so gern rede. Veränderung braucht einfach auch Umsetzungskompetenz und auch den Mut, das dann auch zu tun. Also ja, eben nicht nur drüber zu reden. Wobei Reden schon sehr wichtig ist, weil es ja Räume öffnet und oft auch vielen Vertrauen geben kann, dass da was entsteht. Aber es braucht auch diese Umsetzung. Und deswegen,
ja, natürlich,
bin ich so froh für die Beispiele, die du da halt gegeben hast. Ich habe da noch eine Frage jetzt, weil du das mit dem Reifenabtrieb gesagt hast. Weil das ist ja jetzt wirklich was, du hast gesagt, in Österreich. Mhm. Das ist eine riesengroße Menge. Und die Zusammenarbeit oder Kooperation, von wem braucht es da auf einer politischen Ebene? Da braucht es einfach, wo fangen wir da an? Wie kann man sich das vorstellen?
Beim Reifenabtrieb?
Ja.
Ja, indem man entweder Alternativen zum Reifen sucht, mhm, was zum Beispiel die Schiene ist, wenn es ja um einen Transport geht oder einen Gütertransport geht, oder Alternative zum Material, das die Umwelt nicht schädigt. Mhm. Das ist gar nicht kompliziert. Es gibt Kunststoffe mittlerweile, da gibt es sogar eigene Normen, die zu 100% von der Umwelt abgebaut werden können. Mhm. Es gibt sogar Kunststoffe, die im Wasser zu 100% abgebaut werden können. Und doch in diese Richtung ist die Forschung zu forcieren. Mhm. Also technisch ist es möglich.
Technisch ist es möglich, okay.
Das hat vor 10 oder 15 Jahren schon Reifenprototypen gegeben, die eben zu 100% biologisch abbaubar oder umbaubar sind, wenn man es genau nimmt. Und das muss wirtschaftlich darstellbar sein und da braucht man dann ja Entscheidungen, die wahrscheinlich der Gesetzgeber treffen muss. Mhm. Weil es gibt ja viele Freiwillige, wir kennen das ja in allen Bereichen, wenn es jetzt um einen Einkauf von Bio-Lebensmittel geht oder keine Ahnung, der bewusst eine Versicherung nimmt, die Rücksicht nimmt auf die Geschichten, wo sie investiert, also nachhaltig investiert, die Versicherungen oder andere Bereiche. Aber da sind wir dann bei 3, 4, 5% der Bevölkerung, die bewusst Geld investieren in was, was uns weiterbringt als Gesellschaft. Und alle anderen ist es aber, ich will gar nicht sagen wurscht, aber oft auch nicht zumutbar. Mhm. Und darum behaupte ich, dass man die Verantwortung schon auf eine andere Ebene schirmen muss, dass es eben Vorgaben gibt, wie was zu produzieren ist. Und da bin ich wieder, wie eingangs, wie wir angefangen haben, bei der Herstellerverantwortung, dass Produkte produziert werden, die schlussendlich unserer Welt nicht schaden. Mhm. Da hat es schon ich glaube, Braungart heißt der Kollege, der vor 20 Jahren schon das Cradle-to-Cradle-Modell aufgestellt hat. Also, dass Produkte so produziert werden, dass am Ende des Tages, wenn wir es nicht mehr brauchen, keinen Schaden in der Umwelt hinterlassen.
Ja.
So wie es früher einmal war.
So wie es früher einmal war. Ja. Was meinst du jetzt mit so wie es früher einmal war? Produkte? Haben wir mehr Produkte gehabt, die keinen Schaden hinterlassen haben?
Ja, ausschließlich. Das Thema, die Apfelwirtschaft ist ja erst vor 150 Jahren entstanden.
Okay. So früher.
Ja, vorher, wenn ein Bett zimmert worden ist oder tischlert worden ist, dann ist es irgendwann einmal im Ofen gelandet und hat null Spuren. in der Gesellschaft hinterlassen.
Im Grunde sind wir da im Bereich industrielle Revolution, wo die Produktion, Massenproduktionen begonnen haben.
Mhm.
Ja. Ja. Also da davor. Mhm. Ja, nur dass ich es zuordnen kann, verstehe. Und was mir bei unserem Gespräch auffällt, und das finde ich auch toll, weil du hast da so vielfältige Erfahrungen jetzt schon einbracht und Wasser ist offensichtlich ein wichtiger Teil in deinem Leben, so wie in meinem. Aber ich merke immer wieder so dieses, einerseits, wie wichtig es ist, dass man in der Region was macht und andererseits aber auch der Blick auf übergeordnete Institutionen, Kompetenzen, weiß ich nicht, Bereiche, dass man das auch im Blick hat, oder? Ja. Das ist halt einfach ein wirkliches Zusammenspiel.
Ja,
und das sind alles wir.
Das sind ja wir. Ich war ja quasi Kompost, Biogas, Interessensvertreter.
Mhm.
Oder man kann auch das unschöne Wort Lobbyist verwenden, aber natürlich für unsere Interessen.
Ja.
Gewirkt und das auf, genauso auf europäischer Ebene. Und das funktioniert immer so. In Brüssel wird genau das entschieden, was wir dorthin tragen.
Mhm.
Und so funktioniert das System auch. Das ist nicht wirklich kompliziert. Da muss man halt die Energie aufwenden, ob es jetzt eine Branche ist, eine einzelne oder Gesellschaft oder wir Mitteleuropäer, dann muss man sagen, und so will man das in Europa umsetzen, damit es uns alle noch weiterhin lang gut geht.
Mhm.
Und nicht zurücklehnen und jammern, wie schlecht in Brüssel gearbeitet wird.
Mhm.
Das halte ich für einen fatalen Fehler.
Ja. Und genau das ist eben das, was ich da bei dem Gespräch jetzt schon, was mir auffällt und was ich raushöre. Und darum habe ich jetzt erst nach dem Wir gefragt. Das Wir, das sind wir und es ist schwierig zu sagen, die haben das gemacht, so wie du es gerade erwähnt hast. Ja, sondern dass wir wirklich bei dem Wir bleiben. Natürlich ist jeder individuell für sich verantwortlich.
Mhm.
Aber im Großen und Ganzen geht es nur miteinander.
Ja, ich hoffe, dass man das nicht missversteht. Die Basis ist immer die Eigenverantwortung.
Mhm.
Aber die Rahmenbedingungen, die muss man gerade in Bereichen vom Wasserschutz und vom Umweltschutz auf höherer Ebene beschließen.
Mhm.
Weil das Wasser, was in Oberösterreich regnet, oder je nachdem, auf welcher Seite von der europäischen Wasserscheide die südliche vom Schwarzenbergkanal rinnt, zu uns runter und kann da aus einer Quelle sprießen und das andere Wasser Richtung Norden, irgendwo in Polen.
Mhm.
Und das ist ein übergeordnetes Thema. Und das Wasser betrifft uns alle gemeinschaftlich.
Mhm.
Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
Du hast die schöne VHS-Kassette genommen. Wolltest du in dem Zusammenhang noch was sagen?
Nein, das waren die Informationen, die eben das Wasser speichert und mittragt.
Mhm.
Aber, also wegen der Politik, ja. Also die Eigenverantwortung, die muss schon gewahrt sein. Also das sollten sich Menschen schon bewusst sein, dass sie mit jedem Schritt, den sie tun, eine Auswirkung auf die Umgebung haben.
Mhm. Ja, also dass es ja natürlich einerseits Entscheidungen von einer übergeordneten Instanz braucht, aber gleichzeitig ist es wichtig, dass jeder Einzelne auch sich bewusst was macht, was er oder sie will.
Ja, und es wird ja viel gemacht, so ist ja nicht. Gerade die Europäische Union ist da, glaube ich, weltweit führend, was den Umwelt- und Wasserschutz betrifft.
Mhm.
Es wird viel darüber diskutiert und gejammert. Wenn ich mir jetzt die Wasserschutzrahmenrichtlinie hernehme oder die Bodenschutzrahmenrichtlinie, also das sind schon Regelwerke, wo sehr viel fest und niedergeschrieben wurde.
Mhm.
Wo jetzt die Mitgliedstaaten gefordert sind, das umzusetzen. In Österreich sind wir da ja oft vorher schon fertig, bevor es erlassen wird. Aber es gibt natürlich andere Mitgliedstaaten, die da Unterstützung brauchen.
Mhm. Ja, also dass man da wirklich voneinander auch lernen kann.
Ja.
Und da dann wieder dieses Miteinander entsteht. Mhm. Ja. Danke, Robert. Das war ein sehr interessantes Gespräch, sehr vielseitig.
Und ja, wir waren jetzt relativ wenig jetzt beim Thema Wasser.
Ich finde, wir waren ganz viel beim Thema Wasser. Ja. Aber beim Thema Wasser, also es ist schon ein sehr ein gesellschaftlicher Spiegel. Und wenn ich jetzt, sagen wir, von Reifenabtrieb rede, ist das was, wo ich sofort mir denke, und das ist sofort im Wasser. Natürlich zuerst in der Luft, in der Erde, es ist überall natürlich, aber auch im Wasser. Und wir haben es einfach fließen lassen, wir haben einen Raum geöffnet, dass das, diese Themen jetzt da mal fließen dürfen und ich sehe wieder mal, wie viel Zugang du zu Wasser hast und wie viel du dich schon mit Wasser beschäftigt hast, finde ich voll interessant, weil mir das jetzt einfach schon öfter aufgefallen ist und ich habe es am Anfang auch erwähnt, dass viele Menschen glauben, naja, aber mit Wasser eigentlich nicht so viel am Hut, aber dann auf einmal ist es so präsent und so geht es uns in einer gewissen Weise alle. Und für mich ist es jedes Mal wieder ein Spiegel dessen, dass man gewisse Themen einfach sichtbar machen darf. Und da hilft das Wasser sehr viel, finde ich. Ja, und deswegen, ja.
Und vielleicht hilft da unser Podcast.
Ja, der hilft.
Ja, bin ich schon gespannt. Renes, danke vielmals für die Einladung und dass du das Thema so bewirtschaftest, wenn man das so sagen kann.
Ja, bewirtschaften ist gut. Danke.
Das war eine Folge Wasserdialoge. Im Auftrag vom Bildungsverein Raum des Moments, Business Solutions for Integral Life Work mit Ines Ehrbar und Gästen.